Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen, der Podcast mit Herz und Hirn. Diesmal machen wir es uns hier so richtig schön gemütlich. Wir sprechen über Sonnenstrahlen und Sonnenenergie und haben dabei natürlich richtig gute sonnige Laune. Mein Gute-Laune-Gesprächspartner heute ist Henrich Quick, Leiter des Bereiches Offshore bei 50 Hertz. Er hat eigentlich hauptsächlich mit Windenergie vom Meer zu tun, aber rund um die Sonnenenergie kennt er sich auch ganz gut aus. Herzlich willkommen, Henrich, zur heutigen Sendung.
Vielen Dank, Volker, dass ich hier sein darf.
Wir zwei haben ja schon eine Sendung gemacht oder einen Podcast gemacht über Kraftwerke, einen über Windkraft, jetzt über die Sonne. Was bist denn du eigentlich für ein Urlaubstyp? Mehr so Sonne und Strand am Mittelmeer oder lieber Regen und Wandern in Schottland?
Ja, Nord- und Ostsee ist mein Urlaubsmuster und da gibt es dann halt Sonne und Regen.
Okay,
aber ist natürlich schöner mit Sonne.
Du nimmst also beides dann mit, die windigen Tage, die dann gleich in Windenergie umgemünzt werden und die sonnigen Tage, die man eben energetisch für die Photovoltaik nutzen kann. Wenn man so durch die Lande fährt, dann sieht man überall Photovoltaikanlagen inzwischen auf vielen Hausdächern und natürlich auch auf Freiflächen. Und wie beim Wind hätte das vor 20, 30 Jahren auch niemand für möglich gehalten, dass man mit diesen Photovoltaikanlagen oder mit Solarstrom so preiswert Strom erzeugen kann für den eigenen Bedarf und ihn dann eben auch noch ins Netz einspeisen kann. Und auch die Kosten für solare Stromspeicher sind ja erheblich gesunken in den letzten Jahren. Diese Entwicklung ist neu und das war auch nicht immer so. Zu Beginn musste Photovoltaik kräftig subventioniert werden.
Einfach mal Sonne tanken. An der Photovoltaik, PV, scheiden sich immer noch die Geister. Für die einen ist sie der Inbegriff einer zukunftsgerichteten, umweltfreundlichen und preiswerten Stromerzeugung, für die anderen hochsubventionierter und ineffizienter Elektroschrott mit unzuverlässiger Erzeugung, mit dem sich viele Haus- und Scheunenbesitzer zu Lasten der Allgemeinheit eine goldene Nase verdient haben. Einige Fakten sind jedoch unbestritten. Die kommerzielle Nutzung von Photovoltaik wird immer billiger. Vor 20 Jahren, bei Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kostete die Herstellung einer Kilowattstunde PV-Strom noch fast 50 Cent. Inzwischen sind die sogenannten Gestehungskosten bei Freiflächenanlagen in Deutschland auf unter 5 Cent pro Kilowattstunde gesunken. Und durch die Kombination mit Batteriespeichern im privaten Gebäudebereich oder in Kombination mit Wasserstoff oder anderen Speichermedien wird die Photovoltaik mehr und mehr zu einer verlässlichen und daher auch regelbaren Erzeugungsquelle für Strom. In anderen sonnenreicheren Gegenden dieser Welt ist man inzwischen bei Gestehungskosten von 1-2 Cent pro Kilowattstunde angelangt. Zum Vergleich: Die britische Regierung zahlt den Betreibern des neuen Kernkraftwerkes Hinkley Point im Südwesten von England eine garantierte Einspeisevergütung von knapp 11 Cent pro Kilowattstunde. Kein Wunder also, dass PV vor allem in den Ländern der südlichen Hemisphäre boomt. Aber auch in Deutschland gehen immer mehr PV-Anlagen in Betrieb, darunter Freiflächenanlagen mit riesigen Ausmaßen. Die ersten Solarmodule kamen in den 1950er Jahren in der Raumfahrt zum Einsatz. Um Satelliten mit Strom zu versorgen, waren sie eine günstige und leichte Alternative zu schweren Batterien. Später setzte man Solarzellen für verschiedene Anwendungen auch auf der Erde ein, von der Armbanduhr bis zum Parkscheinautomaten. Eine Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Komponenten. Als Module bezeichnet man das Gestell, auf dem die Solarzellen montiert und miteinander verschaltet sind. Sie bestehen aus einem Aluminiumrahmen und einer Glasschicht zum Schutz der empfindlichen Siliziumzellen. Siliziumdioxid ist nach Sauerstoff das zweithäufigste chemische Element in der Erdkruste. Es gehört zu den metallischen Halbleitern und kommt in rauen Mengen in Quarzsand vor. Theoretisch sind die Vorkommen weltweit unbegrenzt, aber Sand ist ein begehrter Rohstoff für zahlreiche industrielle Anwendungen und natürlich die Bauindustrie. Eine Solarzelle besteht aus dem Wafer, Oblate, einer hauchdünnen Ober- und einer Unterschicht. Der Oberschicht wird Phosphor beigemischt, der Unterschicht Bor. Treffen die Photonenteilchen, Photon ist das griechische Wort für Licht, auf die Oberschicht, gehen die Elektronen zwischen den beiden Schichten auf Wanderschaft und es entsteht durch die Differenz zwischen Elektronenüberschuss und Mangel eine elektrische Gleichspannung und damit ein Stromkreis. Der Strom wird über Metallleiter auf den Ober- und Unterseiten der Solarzellen abgegriffen und zu Sammelschienen geleitet. Das Verfahren erinnert an Rinnsäle im Gebirge, die erst zu einem Bach und dann zu einem Fluss anwachsen. Bevor der Strom ins Stromnetz fließen kann, muss er in Wechselstrom umgewandelt werden. Dazu sind sogenannte Wechselrichter notwendig. Das sind rucksackgroße Kästen, die zu jeder PV-Anlage zwingend dazugehören. Bei großen Freiflächenanlagen braucht man ein kleines Umspannwerk, um den Strom auf das nächsthöhere Spannungsniveau bringen zu können.
Henrich, als Physiker, hast du natürlich genau zugehört. Ist das fachlich alles korrekt gewesen oder gab es da kleine Unschärfen drin?
Ja, das Siliziumdioxid ist natürlich eine Kombination aus zwei Elementen, nämlich Sauerstoff und Silizium. Und deswegen, Silizium kommt sehr häufig in der Erdkruste vor, Sauerstoff sehr häufig in der Atmosphäre. Und Siliziumdioxid ist Sand, also das ist tatsächlich nicht wirklich knapp, sondern davon gibt's reichlich was vorkommt. Aber du hast sehr schön erklärt, wie der Strom zustande kommt, denn das ist viel schwieriger als die Chemie dahinter.
Okay, danke für diese kleine Korrektur. Einer der Urväter der Photovoltaik, und das wissen eigentlich die wenigsten Leute, ist tatsächlich Albert Einstein gewesen. Den bringen wir ja normalerweise mit Relativitätstheorie und Atomenergie in Verbindung und mit Dinge, die wir im Schulunterricht niemals kapiert haben. Was ist sein Beitrag zur Photovoltaik?
Ja, Albert Einstein war tatsächlich ein Genie und der hat 1905 vier ganz berühmte wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Zwei zur Relativitätstheorie, da verbindet man normalerweise Einstein mit. Eins zur Brownschen Bewegung, also warum Moleküle sich mit welcher Geschwindigkeit hin und her bewegen. Das war auch eine lange offene Frage. Und dann ein Papier zum Fotoeffekt. Und dafür hat er dann auch den Nobelpreis bekommen. Er hat den nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für die Entdeckung des Fotoeffekts. Und der ist eben, wie du vorhin schon angedeutet hast, ein Photon, das dann auf einen Festkörper trifft, kann aus diesem Festkörperverbund ein Elektron, das ist ein kleiner Ladungsträger, herauslösen und dieses freie Elektron kann dann sich in dem Festkörper unter bestimmten Bedingungen bewegen. Und gerade Silizium als Halbleiter ist so ein Festkörper, in dem diese losgelösten Elektronen sich dann bewegen können. Und das passiert bei der Solarzelle dann in einer schlauen Technik. Deswegen braucht man diese sogenannte Dotierung mit Bor und Phosphor, damit dann alles in die richtige Richtung fließt und wir den Strom dann in unseren Steckdosen wiederfinden.
Ist also eine bahnbrechende Erfindung gewesen damals von, oder Erfindung ist ja noch nicht gewesen, es war eine bahnbrechende theoretische Grundlage für etwas, das dann eigentlich erst, 40, 50 Jahre später dann auch so langsam technisch realisiert wurde. Photovoltaik, in dem Einspieler haben wir es gehört, wird immer billiger. Also der Preisverfall in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist ja enorm. Woran liegt das? Sind das Skaleneffekte oder was ist der Grund dafür?
Ja, auch da gibt es verschiedene Beiträge. Skaleneffekte sind das eine, denn inzwischen werden so viele Solarzellen produziert, wie man sich vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte. Denn sie sind jetzt fast überall auf der Welt im großen Stil im Einsatz. Was natürlich auch geholfen hat, dass man viel mehr über die Herstellungsmethoden von reinem Silizium und anderen Dingen, die man braucht, um die Solarzelle herstellen zu können, besser verstanden hat. Denn Silizium ist ja auch der Stoff, aus dem unsere Computerchips sind. Und da ging die Entwicklung, wie kann man das besser machen, wie kann man mehr und schneller und vor allen Dingen günstiger große Mengen herstellen von den Qualitäten, die man braucht. Das hat man immer besser verstanden und dadurch ist das viel, viel billiger geworden.
Der größte Solarzellen- oder Solarmodulproduzent ist ja inzwischen China geworden mit großem Abstand. Beherrschen die das so preiswert herzustellen oder spielen da auch, wie immer wieder vorgeworfen wird oder gemunkelt wird, gemutmaßt wird, Subventionen eine Rolle?
Auch da ist beides richtig. Die chinesische Regierung schafft schon Bedingungen, die andere Hersteller in anderen Ländern nicht haben. Aber die Herstellung in China ist auch sehr günstig, denn die eigentliche Herstellung ist, wenn man sie dann einmal gut organisiert hat, relativ einfach und braucht eben kein hochqualifiziertes Personal. Und damit ist die Herstellung in China sehr interessant gewesen. Inzwischen wandert sie sogar teilweise aus China auch sogar ab, weil es eben auch Länder gibt, wo man noch günstiger diese dann einfache Serienfertigung bewerkstelligen kann.
Das sind dann so Länder wie Vietnam zum Beispiel, wo das genau dann hingeht. Es gibt bei Photovoltaik natürlich die, wenn man jetzt effizient oder günstig investieren will, sich eine eigene Anlage aufs Dach setzen will, logischerweise den Faktor Preis. Aber es gibt noch eine andere Stellschraube, die ja wichtig ist. Das ist der Wirkungsgrad. Was muss man sich unter dem Wirkungsgrad einer Photovoltaikanlage vorstellen?
Ja, der Wirkungsgrad beschreibt, wie viel Prozent von der Energie, die die Sonne einstrahlt, man in elektrischen Strom umwandeln kann. Wobei ich finde, bei einer Solarzelle ist das gar nicht so wichtig. Bei einem thermischen Kraftwerk ist der Brennstoff sehr, sehr teuer. Erdgas, Kohle, Erdöl. Und wenn ich da natürlich nicht alles an Energie oder so viel wie möglich rausholen kann, dann verplemper ich viel Geld. Die Sonne kostet mich ja nichts. Deswegen ist die Frage, wie groß mein Wirkungsgrad ist, natürlich spannend. Und für jemanden mit technischer Begeisterung wie ich, kann ich mich auch total darüber freuen, was man tut, um möglichst hohe Wirkungsgrade zu erreichen. Da finden spannende Forschungen statt. Aber eigentlich ist für die Anwendung gar nicht so wichtig, wenn ich den Platz habe.
Das ist der limitierende Faktor. Wenn ich jetzt ein Dach habe, auf dem ich nur 20 Quadratmeter oder so zur Verfügung habe, dann spielt der Wirkungsgrad natürlich schon eine gewisse Rolle, was meine Stromausbeute am Ende des Tages betrifft. Aber sind die Differenzen da wirklich groß zwischen den einzelnen Typen von Photovoltaikanlagen?
Ja, es gibt verschiedene Bauformen und da sind dann die Unterschiede schon mehrere Prozent. Aber die Module mit den geringeren Wirkungsgraden sind oft auch viel günstiger. Und wenn man eben Platz hat, kann man oft mit günstigeren Modulen viel besser sein Ziel erreichen, weil man eben weniger investieren muss. Und wenn man den Platz hat, dann kann man das nutzen. Wenn man natürlich nur einen kleinen Balkon hat und nicht mehr Platz zur Modulinstallation hat, dann muss man vielleicht schauen, dass man eben aus dieser Fläche, die zur Verfügung steht, das Beste herausholen kann. Und dann investiert man vielleicht in etwas aufwendigere Solarmodule, die dann aber eine höhere Ausbeute haben. Aber das sollte man sich genau angucken. Oder man ist technikbegeistert. Dann
du hast die Technikbegeisterung, die Forschungsbegeisterung schon erwähnt. Es sind ja namhafte deutsche Forschungsinstitute auch, die an solchen Solarzellen forschen und immer mal wieder mit neuen Rekordmeldungen um die Ecke kommen. Wirkungsgrad wieder so und so viel Prozent erhöht. Das ist dann eher momentan so eine Geschichte für so Technikbegeisterte und nicht für den Otto-Normalverbraucher.
Ja, die Technik und die Forschungsfront stellt ja eigentlich immer das dar, wo man neue Wege erschließt, die dann, und da sind die Entwicklungszyklen im Solarbereich auch sehr kurz, die dann wenige Jahre, manchmal sind es auch sogar nur Monate später, dann auch in den Serienfertigungen sich dann auch wiederfindet. Also der Verbraucher hat dann auch einen Vorteil davon, wenn in der Forschung bessere Dinge entdeckt werden und einige Jahre später finden sich dann diese Erkenntnisse auch in den Modulen, die verbaut werden. Und man kann dann fürs gleiche Geld mehr erzielen oder man kann günstiger seine Solarmodule errichten. Hm. Da werden ja auf beiden Ebenen finden Verbesserungen statt.
Immer wieder gibt es auch solche Sensationsmeldungen nach dem Motto, jetzt haben wir die fassadenintegrierte Photovoltaik. Jetzt haben wir die Photovoltaikmodule in Dachschindeln integriert. Jetzt haben wir Photovoltaik, die man in Fahrradwegen verbauen kann. Jetzt haben wir Photovoltaik, die man hier und da einsetzen kann. Jetzt haben wir die flexible Photovoltaikfolie, die man überall hinkleben kann. Merkwürdigerweise setzen sich diese Technologien dann in der Realität doch gar nicht so durch. Man sieht immer das Gleiche. Photovoltaikmodule in diesen Gestellrahmen, wie Sie vorhin auch erwähnt wurden. Woran liegt das, dass solche Technologien sich dann am Ende doch nicht durchsetzen können? Beispielsweise die flexible Photovoltaikfolie, die man überall hinkleben kann.
Ja, das hat ja verschiedene Gründe, warum sich das eine oder andere nicht oder noch nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, dass wir über mittlere Sicht durchaus eine ganze Reihe von Solarfassaden sehen werden. Aber da sind halt einfach noch nicht alle Entwicklungen abgeschlossen. Man hat technisch was hingekriegt, wie man eine Solarfassade bauen kann. Aber eine Fassade ist ja auch noch viel mehr zu sehen. Die muss auch hübsch sein. Die muss man sauber halten können oder die muss die Farbe wählbar sein. Und solche Dinge, die sind noch nicht so, dass alle Leute sagen, juhe, ich möchte meine Fassade so bauen.
Interessant ist aber trotzdem, eine wirkliche technologische Neuentwicklung hat sich ja wirklich durchgesetzt in den letzten Jahren. Das sind diese Balkonkraftwerke. Was ist da passiert?
Ja, bisher waren ja die meisten Solaranlagen entweder große Freiflächenanlagen. Gerade in unserer Regelzone gibt es große Flächen, die Solarparks dann wirklich darstellen. Oder dass man die auf dem Dach installiert hat. Die Dachinstallation war oft dann Besitzern von Einfamilienhäusern vorbehalten und damit konnte man nicht so viele Menschen erreichen. Die Balkonkraftwerke sind relativ einfach, wenn sie technisch sauber ausgeführt sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil da gibt es auch weniger seriöse Anbieter. Aber die kann jeder bei sich auch normalerweise mit geringem Aufwand und mit einer einfachen Zustimmung vom Vermieter bei sich installieren und hat eben auch dann Solarstrom für sich zu Hause, unabhängig davon, ob mir das Dach gehört. Und damit wird Solarstrom noch demokratischer.
Und das ist ja, hat ja auch einen enormen Preisverfall da gegeben. Und die Anlagen kann man ja im Baumarkt kaufen für wenige hundert Euro. Das war ja auch vor wenigen Jahren noch undenkbar. Solarstrom hat inzwischen, oder Photovoltaik hat einen Anteil von ungefähr 10% inzwischen an unserer Stromerzeugung oder Anteil an unserem Stromverbrauch, gesamten Stromverbrauch. Auf dem Papier ist das eine enorme Leistung, die da zusammenkommt. Aber Photovoltaik arbeitet eben nur bei Sonnenschein und eben viel Einspeisung ist auch um die Mittagszeit. Wie kriegen wir das hin, dass diese Erzeugungsspitzen dann irgendwann so verlagert werden, dass Photovoltaik auch besser in die Stromnetze integriert werden kann?
Da sehen wir heute schon eine ganze Reihe von Entwicklungen, die uns helfen. Du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass Batteriespeicher gut mit Solaranlagen zu kombinieren sind. Das ist natürlich eine Art und Weise, wie ich die Energie, die mittags entsteht, auch abends dann nutzbar machen kann, um dann meine Waschmaschine halt auch abends laufen zu lassen mit grünem Strom oder mein Buch zu lesen und genügend Licht zu haben. Es gibt aber auch eben großtechnische Entwicklungen, die dann die Speicherung von Solarstrom möglich machen. Die Konversion in Wasserstoff ist eine Technik, die wir uns jetzt gerade ja auch im großen Stil anschauen. Aber es gibt genauso Entwicklungen, dass man die Solarmodule eben nicht nach Süden ausrichtet und auf die Mittagszeit optimiert, sondern vielleicht eher Richtung Südosten oder Südwesten, um die Morgens- oder Mittagszeit auszunutzen und da dann den Strom zur Verfügung zu haben, wenn es weniger erscheint. Was aber auch wichtig ist, dass man sich daran erinnert, die Solarkraftwerke sind im Sommer natürlich diejenigen, die mehr Energie liefern. Da sind tendenziell Windräder oft, weil da nicht so viel Wind weht, mit weniger Ausbeute versehen. Im Winter hat man typischerweise die windstärkere Zeit. Da ist die Sonne dann ein wenig oder schwächerer Lieferant von Energie. Und insofern kommt es ja immer auf den Mix auch an, den wir in unserem Energiesystem haben. Und insofern ergänzen sich diese beiden Techniken auch zu einem gewissen Teil.
Kommen wir nochmal auf die Komponenten zu sprechen, die sich in so einer Photovoltaikanlage befinden. Bohr ist erwähnt worden, Silizium und so weiter. Wie sieht es mit den der Lage auf den Rohstoffmärkten aus? Sind das Elemente, sind das Bestandteile von Photovoltaikanlagen, die sehr selten sind oder nur in bestimmten Weltregionen anzutreffen sind?
Denn die Rohstoffe, die wir hierfür benötigen, sind entweder sehr reichlich vorhanden, wie das vorhin angesprochene Silizium aus Siliziumdioxid, also aus Sand, zumindest für die Mengen, die wir hier verwenden und verbrauchen.
Also das hätten wir beispielsweise auch in Deutschland. Ja, es gibt ja viele Sandgruben hier, da könnte man also auch Silizium gewinnen.
Könnte man auch. Den Sand, den wir in Deutschland haben, braucht man eher für die Bauwirtschaft. Deswegen wird der tendenziell mehr im Häuserbau oder auch im Anlagenbau eingesetzt. Aber der ist grundsätzlich vorhanden. Die Dotierung, also die Beimischung der einzelnen Elemente, sind ja ganz geringe Mengen. Und insofern ist auch da die Knappheit nicht gegeben. Und die Materialien sind auch keine besonders knappen Rohstoffe, sondern da kommt es eher darauf an, werden die in hoher Reinheit produziert und habe ich die Qualität des Materials, das ich brauche. Das ist viel kritischer für die Fertigung, dass ich das entsprechend sorgfältig verarbeiten muss, als die Frage, haben wir genug davon?
Mhm. Denn diese Frage spielt ja auch in der politischen Diskussion eine große Rolle. Wie abhängig sind wir oder wie abhängig machen wir uns von Ländern, die, sagen wir mal, eine problematische politische Konstellation haben? Also sprich, wir waren vorher viel von Erdgas aus Russland abhängig. Jetzt steht die Frage im Raum, machen wir uns abhängig von China, wo eben momentan eine Vielzahl oder hauptsächlich die Photovoltaikanlagen gebaut werden. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist eine Entkopplung von China, sagen wir mal, technisch möglich und auch was die Rohstoffe betrifft.
Genau, das ist möglich. Allerdings sind wir aktuell in einer gewissen Abhängigkeit, weil sehr große Teile der Fertigungskapazität, die aktuell auf der Welt bestehen, in China oder von China kontrollierten Anbietern beheimatet sind. Und es gibt ja Bestrebungen in den USA, aber auch in Europa, dass man wieder Fertigungskapazitäten auch mehr in westlich geprägten Ländern aufbaut, die eben vielleicht etwas teurer produzieren, aber eben, das sind ein paar Prozent Preiserhöhung, aber die Möglichkeit erlauben eben auch die Versorgung mit solch wichtigen Dingen wie Solarmodulen dann vielleicht auch etwas unabhängiger aufzustellen und nicht wieder in so einer Falle zu tappen, dass man dann auch über viele Jahre erpressbar ist, weil man nur einen Energielieferanten hat.
Also seltene Erden findet man in Photovoltaik eher selten oder gar nicht?
Die sind da nur in kleinen Teilen vorhanden. Die Gleichrichter brauchen die Wechselrichter benötigen kleinere Mengen. Seltene Erden sind mehr ein Thema für Elektroautos und auch für Windräder, weil da kommen große Magnete zum Einsatz und die nutzen seltene Erden, damit größere und bessere Elektromotoren oder Generatoren, je nachdem, wie rum man das sozusagen betreibt, gebaut werden können. Und da sind seltene Erden ganz wichtige Bausteine. Die kommen aber eben hauptsächlich aus China.
Oder eben in den Batterien von Elektrofahrzeugen, beziehungsweise dann auch in Solarspeichern sind ja wahrscheinlich die gleichen Batterietypen dann verbaut wie auch in Elektrofahrzeugen.
Genau, das sind dann zwar keine seltenen Erden chemisch gesehen, aber Elemente, die relativ selten sind. Der Name seltene Erden ist mal entstanden, der ist aber nicht ganz richtig. Die sind gar nicht so selten, aber die Vorkommen sind größtenteils entweder in China oder in Ländern, die inzwischen oder deren Minen von China kontrolliert werden. Und damit gibt es da einen strategischen Vorteil. Und das Gleiche trifft aber auch auf Lithium zu und ein paar andere Mineralien, die dann für die Herstellung von Batterien benötigt werden.
Mhm. Zum Schluss nochmal ein persönlicher Ausblick oder deine Einschätzung. Wird der PV-Boom, den es in Deutschland gibt, irgendwann an Grenzen kommen oder wird der Ausbau irgendwann sogar getackelt werden müssen, weil so viel Photovoltaik unser Stromsystem gar nicht verkraften kann?
Na, unser Stromsystem kann schon eine ganze Menge an Photovoltaik verkraften und ich glaube, ich werde den Deckel nicht mehr erleben. Denn wir haben noch eine ganze Menge Platz. Irgendwann ist natürlich der Platz auch, der für Photovoltaikanlagen zur Verfügung steht, begrenzt. Aber bis dahin kann das Stromsystem, so wie wir es ausbauen, noch eine ganze Menge Photovoltaik vertragen, aber auch gebrauchen, denn das ist eben eine günstige Energie, die wir brauchen, um unser System zu dekarbonisieren.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, Henrich, für dieses wirklich sonnige Gespräch. Wer Lust auf mehr Informationen bekommen hat, dem empfehle ich mein Buch Strom fürs Herz, was unsere Welt in Wirklichkeit zusammenhält, im Onlinehandel, aber auch auf Bestellung in jeder Buchhandlung zu bekommen. Und noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Wer Lust hat, bei 50 Hertz zu arbeiten. Wir haben viele abwechslungsreiche Jobs im Angebot in Berlin in unserem Netzquartier, aber auch an unseren über 10 Standorten in ganz Ostdeutschland und in Hamburg. Schaut einfach in unserem Jobportal nach, ob etwas Passendes für euch dabei ist. Die Internetadresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Schickt mir auch ruhig Anregungen, was ich anders oder besser machen könnte. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.